Die Nutzung der Kernenergie ist gesellschaftlich nicht akzeptiert. Sie ist mithin auch volkswirtschaftlich nicht vernünftig. Und das ist der Grund, warum wir sie geregelt auslaufen lassen werden. Für die Bundesregierung steht dabei nicht ein Ausstieg im Mittelpunkt. Es geht vielmehr um den Einstieg in eine zukunftsfähige Energieversorgung. Der Anteil der Kernenergie wird schrittweise reduziert und schließlich ganz ersetzt. Dies, meine Damen und Herren, ist ein gewaltiges Investitionsprogramm, das auch und gerade neue Arbeitsplätze in diesen Bereichen schaffen wird. Dabei setzen wir vor allem auf die Innovations- und Entwicklungspotenziale bei den erneuerbaren Energien. Wir setzen auf eine konsequente Nutzung der Einsparmöglichkeiten bei der Stromerzeugung, bei elektrischen Geräten, bei den Gebäuden, aber auch im Straßenverkehr. Mit der Energiewirtschaft werden wir auskömmliche Lösungen zu einer Zukunft ohne Atomkraftwerke vereinbaren. Meine Damen und Herren, die Koalitionspartner sind sich darin einig, dass die Beendigung der Kernenergienutzung im Konsens erfolgen soll, ohne dass es zu Regressansprüchen kommt. Aus den Gesprächen der vergangenen Jahre wissen wir, dass wir zu einer einvernehmlichen Lösung kommen können. Sie ist an dem unverständlichen Widerstand auf dieser Seite des Hauses gescheitert. Das Problem der Energieentsorgung radioaktiver Abfälle, das gilt es zu erkennen, bleibt uns und unseren Nachbarn allerdings noch für Jahrtausende erhalten und unseren Nachkommen auch. Das bisherige Entsorgungskonzept ist inhaltlich gescheitert. Wir werden stattdessen einen nationalen Entsorgungsplan erarbeiten. Entsorgung wird auf direkte Endlagerung beschränkt werden. Atommülltransporte quer durch die Republik, die nur durch massiven Polizeischutz zu sichern sind, sie passen nicht zu einer auf Konsens und Zukunftsfähigkeit ausgerichteten Demokratie. Allerdings gilt es hier zu bedenken, dass die vorherigen Regierungen völkerrechtlich bindende Verträge über die Rücknahme atomarer Abfälle abgeschlossen haben. Auch das müssen wir mit unseren Partnern in England und Frankreich einvernehmlich regeln. Wir wollen, meine Damen und Herren, solche Transporte nur noch dann zulassen, wenn am Kraftwerk selbst keine genehmigten Zwischenlagerkapazitäten existieren. In einem neuen Energiemix werden wir auch Steinkohle und Braunkohle brauchen. Dabei drängen wir auf die Verwendung modernster Technik mit hohen Wirkungsgraden und wir drängen auf eine bessere Nutzung von Fernwärme und Kraft-Wärme-Kopplung. Den Kohlekompromiss vom März 1997 werden wir umsetzen und in Brüssel absichern. Bei der sozialverträglichen Neustrukturierung des deutschen Kohlebergbaus brauchen wir rechtzeitig eine Orientierung auch für die Zeit nach dem Jahre 2005. Es geht uns auch hier darum, Planungssicherheit für die Unternehmen und materielle Sicherheit für die Beschäftigten zu schaffen. Die Klimaforscher und vorbildlichen Unternehmen, die vor ein paar Tagen mit dem Bundesumweltpreis ausgezeichnet worden sind, haben der Politik ins Stammbuch geschrieben und wir werden das beachten. Gerade beim Klimaschutz dürfen die Verantwortlichen nicht auf Erkenntnisse über weitere Schädigungen unserer Umwelt warten. Sie müssen aktive Vorsorge ergreifen und wir werden das tun. Meine Damen und Herren, der Staat und die verschiedenen Wirtschaftszweige müssen ihre Zusammenarbeit verbessern, um auf diese Weise Synergieeffekte untereinander besser nutzen zu können. Wo die Bundesregierung das Ihrige dazu tun kann, da wird sie das tun. Wir werden die Verwaltung schlanker und effizienter machen und wir werden hemmende Bürokratie rasch beseitigen. Beispielsweise werden wir die Vielzahl verschiedener Umweltbestimmungen in einem Umweltgesetzbuch zusammenfassen. Dabei werden wir überflüssige Vorschriften streichen und auf diese Weise die Regelungsdichte vermindern. Eine grundlegende Justizreform werden wir zügig in Angriff nehmen. Unsere Zivil- und Strafjustiz ist heute noch aufgebaut wie vor 100 Jahren. Sie muss entschlackt und sie muss modernisiert werden. Die Bürgerinnen und Bürger wollen und sollen schneller zu ihrem Recht kommen und die Gerichte müssen entlastet werden. Auch um die Vereinfachung von Gesetzestexten werden wir uns zielstrebig kümmern. Die Rechte der Opfer von Verbrechen werden wir stärken. Dies gilt ganz besonders für die Schwächsten in unserer Gesellschaft, missbrauchte und misshandelte Kinder. Wo immer das möglich ist, werden wir den Täter-Opfer-Ausgleich stärken und die gemeinnützige Arbeit als moderne Sanktionsform ausbauen. Es ist im Interesse der Gesellschaft, dass vor allem Straftäter, die bislang zu kurzen Freiheitsstrafen verurteilt wurden, nicht zusätzliche Kosten für den Staat verursachen, sondern gemeinnützige Arbeit leisten. Soweit die Gemeinschaft nicht vor ihnen geschützt werden muss, sollen sich für die Gemeinschaft nützlich machen, meine Damen und Herren. Große Aufmerksamkeit richten wir auf die Förderung der Verfahren zur Schlichtung. Es muss Schluss gemacht werden mit der verhängnisvollen Entwicklung, immer mehr zivile, soziale, wirtschaftliche oder sogar politische Streitfälle auf die Gerichte abzuwälzen. Die Möglichkeiten, Streitfälle außergerichtlich zu regeln, werden wir stärken und bürgernah ausgestalten. Wir verbinden damit aber auch den Appell an Bürgerinnen und Bürger, aber auch an Interessengruppen, diese Möglichkeiten auszuschöpfen, bevor die Justiz bemüht wird. Ich sage es deutlich, diese Bundesregierung will keinen Bevormundungsstaat. Nein, sie will einen Staat, der die Menschen ermutigt. Aber den Staat schlanker und effizienter zu machen, meine Damen und Herren, das darf nicht heißen, dass man ihn dort schwächt, wo er vor allem die Schwächeren auf ihn angewiesen sind. Wir wollen deshalb einen Staat, der die Bürgerrechte schützt und erweitert, und wir beharren auf dem Schutz der Schwächeren durch das Recht und durch den Staat. Ich will keine Gesellschaft, meine Damen und Herren, in der sich einige wenige Schutz kaufen können und die Mehrheit Angst vor Verbrechen hat. Deshalb sage ich, Härte gegen das Verbrechen und seine Erscheinungsformen, aber eben auch Härte gegen die Ursachen des Verbrechens. Das ist unsere Vorstellung von einem Staat, der seine Schutzaufgabe erfüllt. Wir werden deshalb die Kriminalität in all ihren Erscheinungsformen entschlossen bekämpfen. Die Polizei kann sich darauf verlassen, dass wir sie bei dieser Aufgabe unterstützen. Aber zugleich gilt, meine Damen und Herren, eine gute Politik der inneren Sicherheit, die darf eben nicht auf Polizei und Strafrecht beschränkt bleiben. Ein eigenverantwortliches Leben, das setzt aber doch zuallererst voraus, für sich selbst sorgen zu können. Und wir wollen unsere jungen Menschen, unsere Gesellschaft, unsere Zukunft gestalten, wenn wir ihnen nicht einmal die Möglichkeit geben, für sich selber zu sorgen. Hier liegt der Grund, warum die Bundesregierung ein Sofortprogramm auflegen wird, um 100.000 Jugendliche so schnell wie möglich in Ausbildung und in Beschäftigung zu bringen. Und ich sage es auch noch einmal vor diesem Hohen Hause. Gerade diejenigen, die Jugendkriminalität zurückdrängen wollen und dies mit aller Entschiedenheit durch den Staat machen wollen, die haben auf der anderen Seite die Verantwortung, jungen Menschen eine Perspektive in Ausbildung und Arbeit zu geben. Und wir werden angesichts der Gefährdungen, die sich mit Mangel an Perspektive für die gesamte Gesellschaft verbinden, einen besonderen Schwerpunkt bei der Realisierung dieses Programmes in Ostdeutschland setzen. Ein erster Schritt, zugegeben, aber ein eminent wichtiger Schritt, um dort helfen zu können. Meine Damen und Herren, Ziel einer aktiven Arbeitsmarktpolitik muss es sein, den Menschen eine Brücke in den ersten Arbeitsmarkt zu bauen. Wir alle wissen, dass eine gute Ausbildung die beste Voraussetzung für eine gesicherte berufliche Zukunft ist. Unser duales System der Ausbildung ist noch immer vorbildlich in Europa. Aber die schleichende Verstaatlichung der Ausbildung muss aufhören. Wirtschaft, ja, das ist so. Sie haben es immer noch nicht verstanden, das ist tatsächlich so. Ja, Sie werden es auch nie verstehen. Sie werden es auch nie verstehen. Aber ich will es Ihnen sagen. Sie interessiert das nicht, aber mich macht besorgt. Dass Sie die jungen Leute nicht interessieren, merkt man doch an Ihrem Gebrüll. Merkt man doch an Ihrem Gebrüll, wie Sie mit dem Thema umgehen. Man merkt doch, wie Sie mit dem Thema umgehen, wie wenig Sie das Thema der Ausbildungsperspektiven für junge Leute interessiert. Ich will Ihnen was sagen. Die Zahl der Ausbildungsplätze, die die Wirtschaft zur Verfügung gestellt hat, ist in Ihrer Regierungszeit kontinuierlich zurückgegangen. Das ist das Problem, vor dem wir stehen, meine Damen und Herren. Das sollten Sie nicht lächerlich machen, darüber sollten Sie nicht lachen, denn das ist der wirkliche Skandal in unserer Gesellschaft, dass die jungen Leute von Ihnen allein gelassen worden sind. Das ist das Problem. Deshalb sind Sie auch abgewählt worden, meine Damen und Herren. Und sich dann bei den Ausbildungschancen der jungen Leute dahinzusetzen und so zu tun, als wenn sie das nichts anginge, das ist eine Schande. Sie sollten sich schämen. Für uns jedenfalls ist klar, auch wenn das diese Seite des Hauses nicht interessiert, Wirtschaft und für uns ist klar, da merkt man das Interesse, das Sie an diesen Fragen haben. Für uns, meine Damen und Herren, ist klar, wir lassen uns nicht beirren. Wirtschaft und öffentliche Verwaltung stehen in der Pflicht, die Lehrstellenzahlen zu erhöhen und nicht runterzubringen, meine Damen und Herren. Wir wollen und wir werden erreichen, dass alle Jugendlichen, Mädchen wie junge Männer, einen qualifizierten Ausbildungsplatz bekommen. Das ist Ihre Erwartung an Politik und die werden wir erfüllen, meine Damen und Herren, so sehr Sie auch dagegen schimpfen. Und bei der Mobilisierung der Ausbildungsplätze setze ich auf die Mitarbeit der Wirtschaft. Und ich weiß, Hunderttausende von Handwerksmeister tun jedes Jahr ihre Pflicht und kleine und mittlere Unternehmen auch. Aber bei den Großen muss zugelegt werden, meine Damen und Herren. Das gilt es, gemeinsam zu erreichen. Und ich setze bei der Mobilisierung von Ausbildungsplätzen darauf, dass wir keine Zwangsmaßnahmen benötigen. Jetzt könnt ihr auch klatschen. Aber ich sage unseren Jugendlichen auch, meine Damen und Herren, dass ihr moralisches Recht auf Arbeit und Ausbildung, auch das muss ausgesprochen werden, die Pflicht einschließt, Angebote zur Berufsausbildung auch anzunehmen. Und Mobilität darf kein Fremdwort in diesem Sektor sein, jedenfalls nicht werden, meine Damen und Herren. Und es gilt auch, das muss auch deutlich werden, dass nicht jeder seinen Traumberuf wird erlernen können. Wir werden kein Volk von Bankkaufleuten und Versicherungskaufleuten werden können, bei allem Respekt vor dieser Berufsgruppe. Im europäischen Vergleich brauchen junge Menschen bei uns zu lange, bevor sie berufliche Verantwortung übernehmen können. Uns geht es nicht um eine Verkürzung der Ausbildung, schon gar nicht um eine Verschlechterung, sondern es geht uns darum, eine bessere Verteilung der Ausbildung auf die Lebenszeit zu bekommen. Das ist das, was im Vordergrund unserer Bemühungen steht. Ausbildung, Ausbildungsordnungen und Ausbildungsinhalte werden wir flexibler gestalten. Die Verbesserung und Modernisierung beruflicher Bildung und Qualifikation sollte ständiges Gesprächsthema im Bündnis für Arbeit sein. Wir wollen uns fit machen für die europäische Wissensgesellschaft. Darunter soll man sich ja nicht eine Gesellschaft aus lauter Superhirnen und Weißkitteln vorstellen. Wissensgesellschaft, meine Damen und Herren, das heißt für mich Qualifikationsgesellschaft, und das betrifft die ganze Breite unserer Gesellschaft, betrifft alle Menschen, nicht nur die wissenschaftlich-technischen Eliten. Das ist der Grund, warum die Bundesregierung die Aufgabe einer Bildungs- und Qualifizierungsoffensive rasch anpacken wird. Wir wollen bestmöglichste Bildung für alle, mehr Chancengleichheit, die Förderung unterschiedlicher Begabungen, mehr Effizienz, aber auch mehr Wettbewerb. Diese Regierung, meine Damen und Herren, hat nichts gegen die Herausbildung von Eliten. Unsere Gesellschaft, auch eine demokratische Gesellschaft, braucht Eliten. Allerdings kommt es für mich darauf an, was man unter Elite und seiner Herausbildung versteht. Geprägt von eigener Erfahrung sage ich, zur Elite gehört man nicht durch die Herkunft der Eltern. Zur Elite gehört man durch Leistung, meine Damen und Herren. Eliten in einer Demokratie erwachsen aus gleichen Chancen im Zugang zu den Bildungseinrichtungen. Das ist wichtig, meine Damen und Herren. Und sie erwachsen aus dem, was bei gleichen Zugangs zu den Bildungseinrichtungen der Einzelne dann in eigener Verantwortung daraus macht. Eines jedenfalls für sie bestimmt, jedenfalls für ihre Politik, eines jedenfalls, meine Damen und Herren, muss gelten. Der Geldbeutel der Eltern darf es nicht sein, der über die Lebenschancen in unserer Gesellschaft bestimmt. Das ist der Grund, warum wir bereits 1999 mit der Reform der Ausbildungsförderung beginnen werden. Wir werden dabei alle ausbildungsbezogenen staatlichen Leistungen zusammenfassen. Die Hochschulen werden wir stärken. Sie müssen Zentren der Ideenfindung und der Problemlösung sein. Sie sollen nach unserer Auffassung auch Zukunftswerkstätten werden. Wir müssen den Abwanderungstrend unserer Grundlagenforscher stoppen und gleichzeitig die anwendungsorientierte Forschung nachhaltig fördern. Wir brauchen eine bessere Bildungsplanung und wir werden sie machen. Denn wir können es uns nicht länger leisten, dass ein bedenklich großer Teil unseres wissenschaftlichen Nachwuchs völlig vorbei an den Erfordernissen des Arbeitsmarktes qualifiziert wird. Auch an Universitäten, auch an Fachhochschulen muss es Wettstreit geben. Konkurrenz belebt auch dort das Geschäft. Die Hochschulen müssen viel stärker als bisher auch zu Existenzgründungen ermuntern. Forschung und Lehre sollen durch Budgetierung und mehr Autonomie entbürokratisiert und so wettbewerbsfähiger gemacht werden. Das Dienstrecht des Hochschulpersonals werden wir umfassend modernisieren, um auch hier mehr Anreize für Leistung, für Innovation zu schaffen. Wir sollten uns nichts vormachen, meine Damen und Herren. Der Transfer von Wissenschaft zur Wirtschaft, der liegt in Deutschland im Argen. Die Transferzeiten, also die Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Produktionswirklichkeit, dauern bei uns noch viel zu lange. Bei der Innovationsgeschwindigkeit hinken wir den USA, aber auch europäischen Vergleichsländern hinterher. Die USA verdienen jedes Jahr mehr als 30 Milliarden Mark mit dem Export von Verfahren, von Lizenzen und von Patenten ins Ausland. Unsere Wirtschaft hingegen muss heute mehr Ingenieurleistungen importieren, als sie exportiert. Das kann, das darf nicht so bleiben, meine Damen und Herren. Forschung, Lehre und Wirtschaft haben sich viel zu weit voneinander entfernt. Die Hochschulen stehen vor Umwälzungen, die denen der 70er Jahre vergleichbar sind. Dieser Herausforderung wird sich die Bundesregierung stellen. Wieder einmal, bin ich versucht zu sagen. Wir werden die Investitionen in Forschung und Bildung in den nächsten 5 Jahren verdoppeln. Wir werden auch auf europäischer Ebene die Anstrengungen bei der Entwicklung neuer Technologien verstärken. Zusammen mit unseren Partnern wollen wir transeuropäische Netze und eine moderne wissenschaftliche Infrastruktur schaffen. Es ist schon richtig, Kreativität, künstlerische Fantasie, handwerkliches Können, die geniale Idee, den Mut zur bahnbrechenden Neuerung, all das kann vom Staat nicht herbeiorganisiert werden. Es ist das Ergebnis, das gilt es zu erkennen, eines Prozesses von zahllosen kleinen Verbesserungen, an denen Tausende von kreativen, fantasievollen, kundigen und auch mutigen Menschen tagtäglich arbeiten. Deren Kraft zu unterstützen, ist eine unserer wichtigsten Aufgaben. Auf die jungen Menschen, ich unterstreiche es noch einmal, kommt es dabei ganz besonders an. Sie haben die Chance, Erfahrungen zu machen, die die Älteren auch in diesem Hohen Haus nie machen konnten. Wir wollen, wir müssen und wir werden dafür sorgen, dass sie nicht die Erfahrung machen, ausgeschlossen zu sein, noch bevor sie einsteigen konnten in den Prozess, den sie gestalten sollen, meine Damen und Herren. Aber machen wir uns nichts vor, die Bewältigung des Jahrhundertsproblems Arbeitslosigkeit kann nur gelingen, wenn alle gesellschaftlich Handelnden dabei mitmachen. Die eine einzelne Maßnahme zur Lösung des Problems, die gibt es nämlich nicht. Steuerpolitik, Abgabenreduzierung, Zukunftsinvestitionen und Tarifpolitik müssen einander sinnvoll ergänzen. Erst im Zusammenwirken aller volkswirtschaftlichen Akteure kann dauerhaft mehr Beschäftigung entstehen. Im Zusammenwirken aller volkswirtschaftlichen Akteure, das ist die Erfahrung, die man in anderen Ländern hat machen können. Das ist auch die positive Erfahrung, die in vergangenen Zeiten mit einem funktionierenden Modell Deutschland gemacht worden sind. Die deutschen Unternehmer stehen dabei ebenso in der Verantwortung wie die Sozialverbände und die Gewerkschaften. Sie alle lade ich zu einem Bündnis für Arbeit und für Ausbildung ein. Und ich bin froh, bestätigen zu können, das erste Treffen wird bereits Anfang Dezember stattfinden. Dieses Bündnis wird als ständiges Instrument zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit eingerichtet. Und ich weiß inzwischen, dass die Beteiligten meiner Aufforderung folgen und ihren Teil der Verantwortung übernehmen wollen. Ich erwarte, dass die Gesprächspartner sich vom Denken in angestammten Besitzständen und von überkommenen Vorstellungen lösen. Und das, meine Damen und Herren, gilt für alle Beteiligten. Ich setze darauf, dass wir zu einer vorurteilsfreien Beurteilung der Lage kommen und dass unsere Diskussionen vom fairen Ausgleich zwischen Geben und Nehmen geprägt sind. Bündnisse für Arbeit wirken bereits überall mit Erfolg. In unseren Nachbarstaaten Aber auch das gilt es ins Auge zu fassen in ungezählten Betrieben in unserem eigenen Land. Hier in Deutschland haben sozialverantwortliche Unternehmer und tüchtige, ökonomisch denkende Betriebsräte unsere Mitbestimmung zu einem modernen, weltweit vorbildlichen Modell entwickelt. Dies werden wir verteidigen und ausbauen, meine Damen und Herren. Das Bündnis für Arbeit ist der richtige Ort, um den drängenden Fragen sich zu stellen. Welche Spielräume kann die Abgabenpolitik des Staates der Tarifpolitik schaffen? Was bedeutet es, die Sozialleistungen stärker auf die Bedürftigen zu konzentrieren? Welche Spielräume schaffen wir damit für Innovationen? Und welche Möglichkeiten bieten Instrumente wie Investivlohn und Ähnliches? Welche Chancen bieten sich für uns alle, auch für die Beschäftigten, bei der Flexibilisierung der Arbeitszeiten? Ich erwarte auch, dass wir in diesem Bündnis für Arbeit und Ausbildung die einmalige Gelegenheit nutzen, die uns die neuen politischen Konstellationen in Europa bieten. Der Kampf gegen Arbeitslosigkeit kann nun endlich mit dieser Bundesregierung auch als europäische Frage behandelt werden, meine Damen und Herren. Darauf, was diese Frage angeht, bei allem Respekt vor sonstigen, haben unsere Partner in Europa lange gewartet. Mit der Steuerreform, der Entlastung bei den Lohnnebenkosten und dem Sofortprogramm gegen Jugendarbeitslosigkeit bringt die Bundesregierung gute Vorleistungen in das Bündnis für Arbeit ein. Ich erwarte, dass auch die anderen wirtschaftlich Handelnden unserem Beispiel folgen. Die Menschen haben ein Recht darauf, dass wir uns der Verantwortung stellen und die Chancen entschlossen ergreifen, die uns ein Bündnis für Arbeit in Deutschland mitten in einem sozialer gewordenen Europa eröffnet. Niemand erwartet von diesem Bündnis Patentlösungen, aber alle stehen in der Pflicht, das Beste zu geben. Zusammenarbeit, Zukunftswillen und Zuversicht, das sind die Koordinaten des Bündnisses für Arbeit und Ausbildung. Gelingen kann ein solches Bündnis nur, wenn wir uns vorbehaltlos der Wirklichkeit stellen. Das Mindeste, was die Bürgerinnen und Bürger von uns verlangen können, ist der Wille zur Aufrichtigkeit, zur Beschreibung der Wirklichkeit. Wir dürfen uns auch vor unbequemen Wahrheiten nicht halt machen. Oft genug ist die gesellschaftliche Wirklichkeit verdrängt worden, zugedeckt mit Lebenslügen und voreiligen Versprechungen. Ich unterstreiche, diese Bundesregierung sagt den Menschen weder, alles ist schlecht, noch sagt sie ihnen, alles wird gut. Aber sie sagt zum Beispiel, dass es in diesem Land Menschen gibt, die unter den Bedingungen nackter Ausbeutung arbeiten müssen, meine Damen und Herren. Dass solche Beschäftigungen illegal sind, dass sich oft genug auch die Beschäftigten illegal hier aufhalten, das ändert nichts an den menschenunwürdigen Zuständen, die damit verbunden sind und die wir beseitigen müssen. Und diese Bundesregierung sagt auch, dass es in diesem Land Arbeit gibt, gut bezahlte Arbeit, die an den Sozialsystemen vorbei als Schwarzarbeit angeboten und nachgefragt wird. Niemand sollte diese Schwarzarbeit verharmlosen oder aufhören, sie von Rechts wegen zu bekämpfen. Sie ist und bleibt Betrug an der Solidargemeinschaft, meine Damen und Herren. Aber es gilt zu erkennen, dass Schwarzarbeit erst ganz verschwinden wird, wenn sich die reguläre, versteuerte und sozialversicherte Arbeit wieder lohnt. Wenn die Menschen für ihre Arbeit auch wieder mehr Geld ins Portemonnaie bekommen, und das ist Sinn der Entlastungen bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die wir machen werden, die Sie nicht gemacht haben. Deshalb wird auch hier bei der Bekämpfung der illegalen Arbeit der Satz gelten, hart gegen den Rechtsbruch, aber nicht minder hart gegen die Ursachen. Wie für die innere Sicherheit, so gilt auch für die soziale Sicherheit. Wir wollen alles tun, damit sich alle Bürger sicher fühlen können. Aber wir haben Grund zu der Annahme, dass es die Systeme der sozialen Sicherung selbst sind, die durch ihre hohen Kosten immer mehr Menschen in die Flucht aus diesen Sozialsystemen treiben. In illegale, sozial nicht abgesicherte Arbeit oder in Scheinselbstständigkeit. Wenn das so ist, heißt das, dass eine abstrakte soziale Sicherheit in immer mehr Einzelfällen konkrete soziale Unsicherheit produziert. Und dass die Art, wie wir soziale Sicherheit organisieren, tatsächlich Arbeitsplätze vernichten kann oder gefährden kann. Deshalb müssen die Systeme und die Kosten der sozialen Sicherung insgesamt auf den Prüfstand. Wir werden die Augen vor solchen Wahrheiten nicht verschließen und wir werden auch Konsequenzen daraus ziehen. Erstmals, meine Damen und Herren, geht eine deutsche Bundesregierung daran, mit staatlichen Mitteln die Lohnnebenkosten zu senken. Die Entlastung der Arbeitskosten durch Senkung der Rentenbeiträge um 0,8% zum 1. Januar 1999 wird pünktlich in Kraft treten. Und wir sind darüber hinaus bereit, gezielt soziale Abgaben zu bezuschussen, wenn dadurch Arbeit, weniger produktive Arbeit, bezahlbar gemacht werden kann. Das soziale Netz muss nach unserer Auffassung zu einem Trampolin werden. Aus diesem Trampolin soll jeder, der vorübergehend der Unterstützung bedarf, rasch wieder in ein eigenverantwortliches Leben zurückfedern können. Das, meine Damen und Herren, meinen wir, wenn wir sagen, dass es uns wichtiger ist, Arbeit zu finanzieren, als Arbeitslosigkeit finanzieren zu müssen. In diesen Zielen wissen wir uns übrigens mit der großen Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland einig und wir wissen sie hinter uns. Doch die Initiativen der Bundesregierung werden kaum ausreichen, den Kostendruck entscheidend zu lindern. Bei einem gerechten Umbau des Sozialstaates sind alle Beteiligten gefragt, die Versicherten, wie auch die Verbände und die Versicherungsträger, die Unternehmer und die Gewerkschafter. Dabei werden wir uns von einem Grundsatz leiten lassen. Die Stärke des Sozialstaates bemisst sich nicht an den Milliarden, die er ausgibt. Sie muss sich beweisen an der Qualität der Leistungen, die erbracht werden. Damit aber hier keine Missverständnisse aufkommen. Unsere Gesellschaft erwirtschaftet genug, um sich den Sozialstaat leisten zu können. Was wir uns nicht leisten können, sind Ungerechtigkeit und Untätigkeit. Wir brauchen den Menschen in Deutschland nicht auf Blut, Schweiß und Tränen einzustimmen. Die Menschen haben gezeigt, dass sie bereit sind zu teilen und zu geben. Wie sonst? Wenn nicht durch den Elan und die Solidarität der Menschen im Osten und im Westen, hätte es die bei allen Defiziten doch beachtlichen Leistungen beim Aufbau der Wirtschaft in den neuen Ländern geben können. Ich sage ganz deutlich, wir werden diese Solidarität mit den Menschen im Osten des Landes auch weiterhin brauchen. Wer die dafür nötigen Leistungen zurückfährt, der gefährdet das Erreichte. Wir sind noch immer weit entfernt von gleichwertigen Lebensbedingungen in Ost und West. Das heißt konkret, der Solidarpakt von 1993 wird auch weiterhin das finanzielle Rückgrat des wirtschaftlichen Aufbaus bleiben. Wir werden die Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik in den neuen Ländern, die, das kennen wir ja schon, vor der Wahl kurzfristig hochgefahren wurden und jetzt, wenn nichts geschehe, wieder ausliefen, wir werden diese auf bisherigem Niveau verstetigen. Über Bildungs- und Qualifizierungsangebote wollen wir möglichst vielen den Weg zurück in den ersten Arbeitsmarkt ebnen. Dennoch wird eine aktive Beschäftigungspolitik auf relativ hohem Niveau im Osten Deutschlands noch für eine ganze Weile notwendig bleiben und unverzichtbar bleiben. Auch die bislang bis Ende 1998 befristeten Regelungen zum Investitionsvorrang für Ostdeutschland werden wir verlängern. Diese Bundesregierung, meine Damen und Herren, weckt auch dort keine Illusionen. Sie sagt, dass uns noch eine lange und schwierige Wegstrecke des wirtschaftlichen Aufbaus in den neuen Bundesländern bevorsteht. Aber sie zollt Lebensleistung und Biografien der Menschen im Osten Achtung und hohen Respekt. Die Anstrengungen werden sich lohnen, denn wir haben die Chance, überall in Ostdeutschland Regionen mit ökonomischem und ökologischem Vorbildcharakter zu schaffen. Wirklich neue Wege zu gehen, statt Abziehbilder der alten Bundesrepublik herzustellen. Die Menschen in den neuen Ländern, auch das gilt es zu erkennen, haben Deutschland auch und gerade kulturell stark bereichert. Viele im Westen können und sollten von ihrer Zivilcourage, ihrer Kreativität und ihrem Erfindungsreichtum lernen. Wir wissen, meine Damen und Herren, dass wir eine Nation sind, mit einer gemeinsamen Kultur, einer Sprache und einer Geschichte. Allerdings auch eine Nation, die 40 Jahre Spaltung in getrennten Staaten hat erdulden müssen. Wir kennen die Mängel in den Regelungen über die Rehabilitierung und Entschädigung der Opfer von DDR-Unrecht. Und wir werden die Härten beseitigen. Gegen die Spaltung setzen wir den Willen zu mehr Normalität im Umgang miteinander. Besserwisserei und Larmoyanz, die Geringschätzung des anderen, seiner Vorlieben, seiner Gewohnheiten, all das hat in einer modernen Demokratie nichts zu suchen. Was wir allerdings verbessern wollen und müssen, das ist die Zielgenauigkeit der Aufbau- und Fördermaßnahmen. Die Bundesregierung wird ein Förderkonzept entwickeln, das sich an drei Zielen ausrichtet. Erstens, die Sicherung der Förderpräferenz für die neuen Bundesländer. Zweitens, dem verstärkten Ausbau der infrastrukturellen Versorgung, insbesondere in den wirtschaftlichen Problemregionen, sowie drittens, die Stärkung der Innovationsfähigkeit der Unternehmen und den Ausbau von Finanzierungsformen, die den besonderen Problemen ostdeutscher Unternehmen gilt. Die Eigenkapitalbasis der Unternehmen im Osten muss gestärkt werden. Vor allem die jungen und noch nicht so finanzstarken Kleinbetriebe in den neuen Ländern, sie leiden existenziell unter einer zunehmend laxer werdenden Zahlungsmoral. Wir werden deshalb dafür sorgen, dass zahlungsunwillige Schuldner begreifen, dass schlechte Zahlungsmoral sich auch finanziell nicht lohnt. Wir wollen die Anstrengungen zur Sanierung und Gestaltung der Städte verstärken und auch darüber wieder mehr Menschen in Beschäftigung bringen. Ich habe als Bundeskanzler erklärt, den Aufbau Ost zur Chefsache zu machen. Das ist der Grund, warum die Kompetenzen dafür gebündelt werden. Mir wird ein Staatsminister im Bundeskanzleramt zur Seite stehen, der vor allem für eine sehr enge Koordination mit den Landesregierungen in den ostdeutschen Ländern sorgen wird. Das Bundeskabinett wird alle 2 Monate in einem der neuen Länder tagen, um mit den dortigen Landesregierungen die Lage zu erörtern und konkrete Projekte auf den Weg zu bringen, die der Situation dort gerecht werden. Gerade in den neuen Bundesländern haben die Bürgerinnen und Bürger ihre ganz speziellen Erfahrungen gemacht mit Dichtung und Wahrheit in der Politik. Sie haben deshalb einen Anspruch darauf, dass wir die Probleme vor Ort beim Namen nennen, vor Ort Lösungen entwickeln und die dann auch zügig durchsetzen. Realitätssinn und Reformwillen sind schließlich keine Optionen, die wir nach Belieben umsetzen und ausschlagen könnten.